NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekan, schönen guten Abend. Erleichterung bei den Beschäftigten von Kaisers Tengelmann. Beim Gipfeltreffen heute ist ein Durchbruch erzielt worden und sie können auf den Erhalt der Supermarktkette hoffen. Wir berichten in dieser Sendung. Außerdem, die Europäische Union will ihre Außengrenzen sichern und hat dafür der Grenzschutzagentur Frontex mehr Rechte und Mittel eingeräumt. Heute war der Startschuss für dieses Frontex 2.0. Wir berichten und kommentieren. Und der Bund der Steuerzahler hat mal wieder Fälle von Steuerverschwendung zusammengetragen. Wir blicken in das neue Schwarzbuch. Erstmal aber nach Berlin. Noch rund ein Jahr dauert es, dann wird ein neuer Bundestag gewählt. Bis es soweit ist, will die Große Koalition noch einmal Handlungsfähigkeit beweisen. Die Koalitionsspitzen haben heute im Kanzleramt über strittige Themen beraten. Zu der Runde gehörten neben Bundeskanzlerin Merkel, SPD-Chef Gabriel und dem CSU-Vorsitzenden Seehofer auch mehrere Minister. Und anscheinend hat es bei einem Thema einen Durchbruch gegeben, nämlich bei der Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern. Jens Wiening in Berlin weiß mehr darüber. Wie sieht denn diese Einigung aus?
Ja, es soll den gleichen Lohn für Männer und Frauen geben, wenn sie die gleiche Arbeit machen. Betriebe ab 200 Mitarbeitern, die müssen einem Angestellten auf Anfrage mitteilen, was die Kollegen so verdienen. Wenn es einen Tarifvertrag gibt, läuft diese Anfrage über den Betriebsrat. Ja, und Betriebe ab 500 Mitarbeiter, die sollen dokumentieren, wie es denn so klappt mit der Angleichung der Löhne von Männern und Frauen bei gleicher Arbeit.
Weiteres Thema heute, eine Art Mini-Steuerreform, die vor allem Geringverdiener entlasten soll. Worauf können die denn jetzt hoffen?
Ja, das hatte die Kanzlerin Angela Merkel heute Vormittag beim Tag der Industrie bei einer Rede angekündigt. 6 Milliarden Euro Entlastungen in 2017 und 2018, vor allem für niedrige Einkommen. Das wurde vorhin bei den Fraktionsführern, die da vor die Presse getreten sind, nicht thematisiert. Ich denke, das wird trotzdem kommen. Vermutlich wurde das nicht angesprochen, weil Finanzminister Schäuble zurzeit in den USA ist und man wollte ihm das Thema nicht wegnehmen. Also ich denke, das kommt, wurde aber gerade nicht thematisiert.
Aha, wurde denn über die Rente gesprochen ohne Schäuble? Ist ja auch so ein Dauerbrenner-Thema.
Genau, also die Rente war auch ein großes Thema und da gab es keine einzige Einigung. Da ging es vor allem um die Angleichung der Ost-West-Renten, wie die finanziert werden soll. Das ist ein großes Streitthema. Ja, und jetzt will die Koalition in den nächsten Wochen gucken, bitte festhalten, was überhaupt noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden kann. Also beim Thema Rente kein Millimeter weiter.
Gab es denn sonst noch was, wo so ein bisschen Millimeterbewegung drin war?
Ja, der Paragraph 103 der Majestätsbeleidigung war nochmal Thema, ist ja bekannt aus der Causa Böhmermann. Der soll jetzt definitiv abgeschafft werden. Bis spätestens Januar soll da ein Gesetzesvorschlag kommen. Der soll durchs Kabinett gehen, dann soll der weg. Einbrecher, die sollen höhere Strafen bekommen und Rettungskräfte, die sollen besser geschützt werden vor Übergriffen durch Zuschauer und Gaffer. Ja, das sind so die Einigungen, die man heute noch erzielen konnte.
Dann gibt es ja noch eine Frage, über die schon sehr viel gemunkelt wird, nämlich wer wird denn wohl Bundespräsident im nächsten Jahr? Wurde da auch heute noch wieder weiter gemunkelt?
Ja, es wurde zumindest danach gefragt und dann gab es den O-Ton dieser Pressekonferenz, zumindest den für mich.
Daran haben wir immer gedacht, aber zu keinem Zeitpunkt darüber gesprochen.
Sagte Thomas Oppermann von der SPD, also keine Fortschritte auch in diesem Thema, zumindest keine, die danach gesagt wurden. Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht.
Ob das so stimmt, lassen wir mal dahingestellt. Vielen Dank auf jeden Fall, Jens Wiening aus Berlin. Ein Jahr dauert es eben noch bis zur Wahl, aber wie es wäre, wenn schon an diesem Sonntag abgestimmt würde, haben wir in unserem ARD-Deutschland-Trend nachgefragt. Außerdem geht es diesmal um die Angst der Deutschen vor Anschlägen. Ellen Eni fasst zusammen.
Haben die Deutschen mehr Angst vor rechtsextremen Anschlägen oder vor islamistischen Anschlägen? Eine Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend hat ergeben, dass die Gefahr von rechts am größten eingeschätzt wird. 84% der Befragten halten die Gefahr von rechtsextremen Anschlägen oder Übergriffen für eher oder sehr groß. 68% erachten die Gefahr von islamistischen Anschlägen für sehr groß. 52% sagen diesbezüglich linksextremer Anschläge. Angela Merkel gewinnt bei den Deutschen wieder an Popularität. Aktuell sind 54% der Deutschen mit ihrer Arbeit zufrieden, 9 Punkte mehr als im September. Im Vormonat hatte sie den schlechtesten Wert seit 5 Jahren erreicht. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, der damals nur 1 Punkt hinter ihr lag, verliert jetzt 7 Punkte und erreicht nur noch 37% Zufriedenheit. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, bliebe die Union stabil bei 33%. Die SPD verliert einen Punkt und landet bei 22%. Linke und Grüne sind unverändert bei 9 bzw. 11%. Die FDP verbessert sich um einen Punkt und landet bei 6%. Die Alternative für Deutschland bleibt stabil bei 14%. Alle Ergebnisse des Deutschlandtrends heute Abend in den Tagesthemen im Ersten.
Die europäische Grenzschutzagentur Frontex bekommt mehr Macht. Ursprünglich sollte Frontex nur die Grenzschutzaktionen der EU-Staaten koordinieren. Jetzt kann die Agentur Einsätze an den Außengrenzen des Schengen-Raums eigenmächtig starten, auch ohne Zustimmung des jeweiligen Mitgliedslandes. Und Frontex bekommt eine Eingreiftruppe aus 1500 Einsatzkräften, die in Krisensituationen aktiv werden soll. Stefan Oschwart berichtet.
Den Startschuss für die Nachfolgerorganisation von Frontex gab EU-Innenkommissar Avramopoulos heute am südbulgarischen Grenzübergang Kapitän Andreevo. Die neue Behörde sei ein Symbol für die Europäische Union, so der Grieche auf der Pressekonferenz. Ein Symbol für gemeinsames Handeln dafür, wie man effizient auf die Herausforderungen in Migrations- und Sicherheitsfragen reagieren könne. Wir müssen unsere gemeinsamen Außengrenzen schützen, sagte der EU-Kommissar. Bulgarien, Italien und Griechenland stünden immer noch unter gewaltigem Druck, betonte Avramopoulos. Bei der Veranstaltung in Bulgarien wurden Fahrzeuge, Ausrüstung und Personal der neuen Agentur vorgestellt. In Bulgarien hatte Vorgänger Frontex bereits mehr als 100 Beamte an der Grenze im Einsatz. 200 zusätzliche sollen jetzt kommen. Eine mobile Eingreiftruppe soll ab Dezember bereitstehen, betonte der Chef der neuen Agentur Fabrice Leggeri. 1500 Reservekräfte, die sofort losgeschickt werden können. Das ist die Lektion, die wir im letzten Jahr gelernt haben, als der alten Frontex hunderte Grenzschützer fehlten, um der Krise in Griechenland zu begegnen. Leggeri kündigte Stresstests an den Grenzen an, um die Durchlässigkeit zu überprüfen. Außerdem könnten auch Nicht-EU-Staaten wie die Türkei unterstützt werden. In die Kompetenzen der neuen Grenz- und Küstenschutzagentur fällt auch, Flüge und Papiere für Abschiebungen bereitzustellen. EU-Kommissar Avramopoulos betonte aber: Wir arbeiten nicht an einer Festung Europa. Europa ist das attraktivste Ziel für die Verzweifelten, die einen sicheren Hafen suchen. Wir Europäer halten unsere Herzen und den Geist offen. Aus der Genfer Flüchtlingskonvention ergeben sich auch Verpflichtungen für uns. Die Tür ist offen für die, die unseren Schutz brauchen, und zu für die, die illegal über unsere Grenzen kommen wollen. Nach Bulgarien sind laut Innenministerium in Sofia in diesem Jahr etwa 15.000 Migranten gekommen. Die meisten sind Pakistanis und Afghanen. Die EU-Kommission stellt 160 Millionen Euro zusätzlich für Grenzsicherung und Flüchtlingsunterkünfte bereit. Außerdem verlängert das Balkanland einen Drahtzaun an der Grenze zur Türkei. Laut Regierung fehlen noch 8,6 Kilometer. Insgesamt ist er dann 259 Kilometer lang.
Zäune und eine neu aufgestellte Grenzschutzagentur Frontex 2.0. Ist das ein sinnvoller Weg, um Flüchtlinge gezielt leiten zu können und gegen Schlepper vorzugehen? Karin Bensch kommentiert.
Ja, Europa schottet sich mehr ab. Und ja, der neue Grenz- und Küstenschutz trägt dazu bei, die EU-Außengrenzen stärker abzudichten. Das kann man unmenschlich finden. Doch welche funktionierenden Alternativen gibt es? Die Flüchtlingskrise, sie ist noch lange nicht vorbei, weil es immer noch zahlreiche Kriege und Krisen gibt. Nicht nur im Bürgerkriegsland Syrien, auch in Afghanistan, in Pakistan. Dazu kommen politische und wirtschaftliche Konflikte in vielen Ländern West- und Ostafrikas. Allein im vergangenen Jahr sind rund 1,3 Millionen Flüchtlinge in der EU angekommen. Die Migrationsbewegungen werden uns voraussichtlich noch Jahrzehnte beschäftigen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Europäische Union eine Position findet, wie sie auf diese Herausforderungen reagieren will. Und diese Position heißt: Wir machen es nicht national, wir machen es europäisch. Es macht Sinn, den Schutz der Schengen-Außengrenzen europäisch zu organisieren. Denn wenn Migranten in ein Land an der Außengrenze kommen, zum Beispiel nach Griechenland, Italien oder Bulgarien, dann wollen die meisten dort in der Regel nicht bleiben. Sie wollen weiter. Das heißt, der Außengrenzschutz in diesem einen Land hat weitreichende Konsequenzen für andere EU-Staaten. Migration ist eine europäische Frage und deshalb braucht sie eine europäische Antwort. Von daher ist es gerechtfertigt, dass die neuen Außengrenzschützer mehr Geld, Personal und Befugnisse bekommen. Dass sie ab sofort Einsätze an den Außengrenzen des Schengen-Raums starten dürfen, notfalls auch ohne Zustimmung der dortigen Mitgliedsländer, ist durchaus ein kritischer Punkt, weil das in die Eigenständigkeit dieser Staaten eingreift. Doch wenn diese neue Gruppe eine echte EU-Grenzpolizei werden soll, dann muss sie etwas durchsetzen können und darf nicht an nationalen Entscheidungen scheitern. Wichtig ist, der neue europäische Grenz- und Küstenschutz muss kontrolliert werden, damit nachprüfbar ist, was an den Schengen-Außengrenzen tatsächlich geschieht, damit Gesetze eingehalten und Menschenrechte gewahrt werden. Dass es nun eine Stelle bei Frontex gibt, bei der sich Flüchtlinge über Frontex beschweren können, ist schon mal eine gute Idee, reicht aber nicht. Die Mitgliedsländer, in denen die Außengrenzschützer aktiv sind, die EU-Kommission und auch das Europaparlament haben die Pflicht, die Arbeit zu prüfen. Und es braucht mehr koordinierte Zuwanderung nach Europa. Zum Beispiel dadurch, dass Schutzbedürftige aus Flüchtlingslagern außerhalb der EU, etwa in der Türkei oder im Libanon, direkt nach Europa kommen. Unterm Strich heißt das, europäischer Außengrenzschutz ist sinnvoll, muss aber kontrolliert werden. Und es braucht mehr legale Wege für Menschen, die Schutz brauchen. Und mehr Einsatz, Kriege und Krisen zu beenden. Denn ohne Leid keine Flucht.
Karin Bentsch kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und es geht noch einmal um den Schutz der Grenzen der Europäischen Union. Die EU setzt große Hoffnung in die zukünftige libysche Küstenwache. Sie soll eines Tages verhindern, dass Flüchtlinge zu einer lebensgefährlichen Reise über das Mittelmeer aufbrechen. Die Kräfte für die Küstenwache sollen eigentlich jetzt ausgebildet werden. Aber das ganze Programm verzögert sich, wie das ARD-Studio Brüssel erfuhr. Kai Küstner mit den Einzelheiten.
Ursprünglich wollte die EU mit dem Training der ersten 80 Sicherheitskräfte Ende September oder Anfang Oktober beginnen. Doch dieser Zeitplan ist schon jetzt gehörig durcheinander geraten. Wie der ARD-Hörfunk in Brüssel aus Diplomatenkreisen erfuhr, ist nun aber immerhin eine Liste aus Libyen eingetroffen, auf die die Europäer bislang händeringend warteten. Eine Liste mit den Namen derjenigen, die als erste trainiert werden sollen. Bevor die Ausbildung beginnen kann, sollen die Sicherheitskräfte auf Herz und Nieren geprüft werden, um auszuschließen, dass sich Kämpfer der Milizen vom Islamischen Staat unter die Auszubildenden mischen. Man geht davon aus, dass der Durchleuchtungsprozess von EU-Seite mindestens 20 Tage dauern dürfte. Vor Ende Oktober wird man also kaum mit dem Training beginnen können. Frühestens. Denn die libyschen Sicherheitskräfte sollen auch mit Waffen ausgestattet werden. Dafür das Bürgerkriegsland aber ein Embargo in Kraft ist, muss dafür Diplomaten zufolge erst noch eine Sondergenehmigung der Vereinten Nationen eingeholt werden. Im Büro der EU-Außenbeauftragten Mogherini bestätigt man den Eingang der Rekrutenliste. Man habe mit der Sicherheitsprüfung begonnen, so eine Sprecherin. Diplomaten weisen darauf hin, dass die ersten 80 libyschen Küstenwächter eine Schlüsselrolle einnehmen werden. Sollen sie doch künftige Operationen leiten und ihrerseits dann weitere Sicherheitskräfte ausbilden. Das zerrüttete Bürgerkriegsland Libyen ist dasjenige, von dem aus nach wie vor die meisten Flüchtlinge das Mittelmeer in Richtung Europa zu überqueren versuchen.
Die Beschäftigten der Supermarktkette Kaisers Tengelmann bangen seit Wochen um ihre Arbeitsplätze. Die angeschlagene Kette sollte ursprünglich durch Edeka übernommen werden. Dafür gab es eine Ministererlaubnis von Wirtschaftsminister Gabriel. Aber nach Beschwerden unter anderem von Rewe hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Komplettübernahme gestoppt. Heute gab es jetzt nochmal ein Gipfeltreffen, um zu sehen, wie es bei Kaisers Tengelmann weitergehen könnte. Und anscheinend gab es dort Ergebnisse. Jörg Marksteiner aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wie sehen die denn aus?
Naja, man könnte vorsichtig von einem Durchbruch sprechen, denn offenbar geht es nun doch wieder um eine Komplettübernahme durch Edeka, so wie ursprünglich geplant. Auf dieses Ziel, so hieß es heute in einer Mitteilung, 4 Stunden hatten die Supermarktchefs zusammengesessen, auf dieses Ziel habe man sich geeinigt. Das ist noch keine rechtsverbindliche Zusage, noch eine Absichtserklärung. Aber inhaltlich ist das zweifellos ein Schritt vorwärts. Denn eine Komplettübernahme, das hatten die Konkurrenten Rewe, Markant und Norma bislang konsequent abgelehnt. Sie hatten dagegen geklagt. Jetzt ist die Rede davon, dass diese Klagen doch möglicherweise zurückgenommen werden sollen. Bis zum 17. Oktober wollen sie eine einvernehmliche Lösung ausverhandeln. Das heißt, sie haben heute erst einmal ein bisschen den Zeitdruck rausgenommen. Am 18. Oktober sollen dann alle erfahren, ob Kaisers Tengel man doch noch gerettet wird. Bis dahin, so heißt es, soll es absolutes Stillschweigen geben.
Aha, also müssen die Beschäftigten jetzt doch noch ein bisschen bangen, aber ein bisschen mehr hoffen? Oder wie sieht das jetzt für die aus?
Also ich glaube, das ist sehr viel mehr, als Sie zuletzt noch erwarten durften. Da machten schon Ängste die Runde. Es könnte doch zur Zerschlagung kommen, was dann viele Mitarbeiter den Arbeitsplatz kosten würde, wenn unrentable Standorte geschlossen würden. Ich glaube, jetzt dürfen Sie sich sehr große Hoffnung machen, dass der überwiegende Teil der 15.600 Arbeitsplätze doch noch gerettet wird. Alle Filialen inklusive Logistiklager, Fleischwerke und Verwaltung, wenn sie dann von der Edeka komplett übernommen würden, die bekämen auch eine mindestens 5-jährige Jobgarantie. Das waren nämlich die Auflagen der Ministererlaubnis. Wirtschaftsminister Gabriel hatte diese Übernahme ja nur mit einer Sondererlaubnis und gegen den Willen des Kartellamts durchgesetzt. Das Kartellamt war ja dagegen, dass Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka jetzt eben noch 400 weitere Supermärkte von Kaisers Tengelmann dazu bekommt. Also danach sieht es im Moment aus. Und das ist sicherlich für die Mitarbeiter erstmal deutlich mehr Hoffnung, als sie in den letzten Tagen haben konnten.
Ja, also bessere Aussichten auf jeden Fall für die Beschäftigten der Supermarktkette Kaisers Tengelmann. Dankeschön, Jörg Marksteiner. Vor gut 7 Jahren wurden bei einem Luftangriff auf die nordafghanische Stadt Kunduz 2 Tanklastzüge bombardiert. Sie waren von Taliban entführt worden. Der Oberst der Bundeswehr, der die Bombardierung in Auftrag gab, ging offenbar davon aus, dass auch rund um die Lastzüge nur Taliban-Kämpfer wären. Das war aber nicht so. Unter den etwa 100 Toten sind auch viele Zivilisten. Hinterbliebene der Opfer wollten vor dem Bundesgerichtshof eine Entschädigung erstreiten. Doch das oberste Gericht Deutschlands wies diese Forderung heute zurück. Klaus Hempel berichtet aus Karlsruhe.
Es war eine Frage von großer, grundsätzlicher Bedeutung, die der Bundesgerichtshof beantworten musste. Wenn bei Kampfeinsätzen der Bundeswehr im Ausland Zivilisten getötet werden und den Verantwortlichen der Bundeswehr Pflichtverletzungen nachgewiesen werden, können die Angehörigen dann überhaupt Schadenersatzansprüche gegen Deutschland geltend machen? Diese Frage haben die Richter des 3. Zivilsenates heute verneint, so Dietlend Weinland, Presserichterin beim BGH.
Den Klägern steht kein Schadensersatzanspruch zu. Sie können sich insbesondere nicht auf die Amtshaftungsvorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches berufen.
Dieser Amtshaftungsanspruch greift in der Regel dann, wenn ein Beamter schuldhaft seine Pflicht verletzt und dem Bürger dadurch ein Schaden entsteht. Dann muss der Staat den Bürger entschädigen. Der BGH musste nun klären, darf man diese Vorschrift auch anwenden, wenn es um Militäreinsätze im Ausland geht? Nein, so urteilte heute der BGH.
Entscheidend ist, dass der Gesetzgeber bei der Schaffung der Amtshaftungsvorschriften nicht den militärischen Kampfeinsatz vor Augen hatte, sondern den ganz normalen Amtsbetrieb eines Beamten. Und man kann die Entscheidungssituation eines Beamten nicht mit der Gefechtssituation eines Soldaten vergleichen.
Das bedeutet, Opferfamilien können nach militärischen Einsätzen der Bundeswehr grundsätzlich keine Ansprüche gegen Deutschland geltend machen. Nach dem Völkerrecht müssten solche Ansprüche immer vom Heimatstaat der Opfer eingefordert werden, so der BGH. Im konkreten Fall ging es um ein tragisches Ereignis im Jahre 2009. Taliban hatten 2 Tanklaster entführt, ganz in der Nähe des Bundeswehrfeldlagers in Kunduz. Die Bundeswehr befürchtete, dass die Laster als Waffen eingesetzt werden. Ein hochrangiger Bundeswehroffizier forderte Kampfjets an und gab den Befehl, die Laster zu bombardieren. An diesen Lastern hielten sich viele Zivilisten auf, auch Kinder, sie kamen ums Leben. Dies, so der BGH, sei vom Bundeswehroffizier damals aber nicht erkennbar gewesen. Er habe alle ihm zur Verfügung stehenden Aufklärungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Auch deshalb wurden die Schadenersatzansprüche zurückgewiesen. Der Anwalt der Opferfamilien, Karim Popal, will das Urteil nicht akzeptieren.
Wir werden im Bundesverfassungsgericht Beschwerde gehen und lassen die ganze Thematik vom Bundesverfassungsgericht prüfen.
Zur Not, so der Anwalt, werde man bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen.
Gestern ging alles überraschend schnell. Der UN-Sicherheitsrat einigte sich darauf, dass der frühere portugiesische Ministerpräsident António Guterres nächster Generalsekretär der Vereinten Nationen werden soll. Obwohl es vorab geheißen hatte, nach so vielen Männern an der UN-Spitze sei jetzt mal Zeit für eine Frau. Und die sollte möglichst auch noch aus Osteuropa kommen. 2 Voraussetzungen, die Guterres eindeutig nicht mitbringt. Aber dafür ist er als früherer Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks ein echter Insider und hat eben gerade beim wichtigen Thema Flüchtlinge viel Erfahrung. Weil das alles für den Sicherheitsrat so überzeugend ist, reichte heute bei der formalen Wahl eine Abstimmung per Handzeichen. Georg Schwarte berichtet aus New York.
Beifall im Sicherheitsrat. 15 Mitglieder stimmen klatschend für António Guterres. die Sitzung eigentlich nicht öffentlich, aber die französische UN-Vertretung twitterte den historischen Moment nur Augenblicke später in die Welt. Jetzt also ist es offiziell, der 67-jährige Portugiese soll Ban Ki-moon nach dem Willen des Sicherheitsrates als UN-Generalsekretär nachfolgen.
For a term of office from January 1, 2017 to December 31, 2021.
Für eine Amtszeit sorgt draußen später der Vorsitzende des mächtigsten UN-Gremiums, in diesem Monat der russische UN-Botschafter Vitali Tschurkin, für eine Amtszeit von Januar 2017 bis Ende Dezember 2021. Ein Mann als Nachfolger von jetzt 8 Männern. Gefragt, warum man sich auch dieses Mal gegen eine Frau an der Spitze entschieden habe, sagt Tschurkin, es sei ein fairer Auswahlprozess gewesen. Über 50% der Kandidaten weiblich, aber am Ende habe man sich eben für den besten Kandidaten entschieden und der beste sei Antonio Guterres gewesen.
The most important thing is to have the best candidate available. And it so happened that the best candidate available turned out to be Mr. Antonio Guterres.
Gestern gab es 13 Ja-Stimmen für ihn, 2 Enthaltungen, darunter eine Vetomacht. Heute dann den Beifall von allen. Eine Demonstration der Einigkeit dieses Sicherheitsrates, nennt das Tschurkin, ein Zeichen, das sich hoffentlich auch in der Generalversammlung fortsetze. Herr Guterres wird sich die nächsten 5 Jahre jedenfalls auf einen geschlossenen Rückhalt des Sicherheitsrates stützen können. 13 Kandidaten gab es, eine Frau aus Osteuropa sollte es werden. Guterres machte das Rennen. Russland und China hatten bereits vor der Abstimmung signalisiert, künftig mehr Einfluss bei den Vereinten Nationen haben zu wollen. Die Chinesen, so heißt es, hätten Interesse, die Leitung der Friedensmissionen zu übernehmen. Russland die politische Abteilung im Generalsekretariat. Tschurkin sagt, Russland wolle in der Tat mehr Präsenz bei den Vereinten Nationen. Wir haben unser Interesse öffentlich angemeldet, in den Spitzenämtern des Sekretariats hier in New York besser vertreten zu sein, aber es gab im Vorfeld keine Deals. Es sei an Guterres, die Ämter zu vergeben, sagt Tschurkin. Das gelte auch für die Position des stellvertretenden UN-Generalsekretärs. Antonio Guterres lobt Tschurkin, ein Mann des klaren Wortes, offen, redegewandt, eine hervorragende Wahl.
He is a person who talks to everybody, listens to everybody, speaks his mind, a very outgoing, I think, open person. So I think it was a great choice and I'm glad that we rallied around Mr. Guterres.
Schon Minuten später über die sozialen Medien Glückwünsche aus aller Welt. Ban Ki-moon gratulierte, der deutsche Außenminister Steinmeier nannte Guterres eine sehr gute Wahl. In einer Welt aus den Fugen, so Steinmeier, komme es mehr denn je auf die Vereinten Nationen an. Guterres könne fest auf deutsche Unterstützung zählen.
Hurricane Matthew gewinnt an Stärke. Mit Windgeschwindigkeiten von gut 220 Kilometern in der Stunde steuert er von den Bahamas auf die Südostküste Floridas zu. Hinter ihm liegt schon eine Schneise der Verwüstung. In dem Karibikstaat Haiti kamen nach Angaben des Innenministeriums mehr als 100 Menschen ums Leben. Anne-Kathrin Mellmann berichtet über die Situation.
Am zweiten Tag nach dem Durchzug von Hurricane Matthew steigt im Karibikstaat Haiti die Zahl der Toten. 350.000 Menschen brauchen Soforthilfe, so die haitianische Regierung. Die Vereinten Nationen, die mit einer Stabilisierungsmission in dem Krisenstaat stationiert sind, sprechen von der schwersten Naturkatastrophe seit dem Erdbeben von 2010. Damals kamen etwa 250.000 Menschen ums Leben, Millionen waren obdachlos. Der Wirbelsturm hat die ohnehin schlechte Infrastruktur stark beschädigt. Viele Gebiete sind weiterhin nicht erreichbar. Eine Brücke über die wichtigste Verbindungsstraße zwischen Hauptstadt Port-au-Prince und Südwesten des Landes ist eingestürzt. Hilfsorganisationen sind besorgt wegen der verschlechterten hygienischen Bedingungen und befürchten einen erneuten Anstieg der Cholerafälle. Nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF hatten schon vor dem Sturm nur 20% der Haitianer Zugang zu sanitären Einrichtungen.
Kaviar, das klingt schon nach Luxus und ein bisschen nach Verschwendung. In diesem Jahr spielt der Fischrogen auch eine Rolle im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes. Neben anderen unnützen Ausgaben kritisiert der Bund dort die Ausgaben des Landes Niedersachsen für den Bau einer Anlage zur Kaviarherstellung. Fast 670.000 Euro an Fördergeldern wurden dafür locker gemacht. 10 Jahre später war das Unternehmen pleite. Christina Nagel kennt noch mehr Fälle.
Fischtreppen, die für Fische nicht erreichbar sind, Straßenbahnschienen, die auf der falschen Seite verlegt werden und deshalb keinen Anschluss haben. Mehr als 100 teure, mitunter sinnfreie Projekte hat der Bund der Steuerzahler zusammengetragen. Steuergeldverschwendung, bilanzierte Präsident Rainer Holznagel bedauernd, sei nach wie vor ein großes Problem in Deutschland.
Wie viel Steuergeld jedes Jahr verschwendet wird, das kann Ihnen niemand umfassend berechnen. Aber es kommen mit Sicherheit Milliardenbeträge zusammen.
Eine Investition für die Tonne war aus Sicht des Steuerzahlerbundes zum Beispiel die Anschaffung von Mülleimern in Leverkusen. Stückpreis stolze 1.258 Euro. Gremien seien übergangen worden, Wettbewerb habe nicht stattgefunden.
Auch in Herford in Nordrhein-Westfalen hätten wir uns eine bessere behördliche Arbeit gewünscht. Dort schätzte man die Kosten für einen Rathausumbau Pi mal Daumen 450.000 Euro. Der Stadtrat entschied sich trotz dieser schlechten Schätzung dazu.
Die Quittung, Mehrkosten in Höhe von bislang 210.000 Euro. Frust bei den Bürgern, auch weil das Ganze keine strafrechtlichen Konsequenzen hat. Genau das würde der Bund der Steuerzahler gern ändern, mit Hilfe eines neuen Gesetzesparagraphen zur Haushaltsuntreue.
Wir wollen, dass die Vorschriften in der Haushaltsordnung auch strafrechtlich relevant sind. Denn die Haushaltsordnung schreibt ja eben einen effizienten und sparsamen Einsatz der Mittel vor.
Die Politik hält sich bedeckt, was diesen Vorstoß angeht, was Holznagel nicht weiter wundert.
Wir haben auch kleine Anfragen im Bundestag gehabt, wo die Bundesregierung grundsätzlich negiert, dass es überhaupt Steuergeldverschwendung gibt.
Der Steuerzahlerbund setzt da Beispiele gegen, kritisiert fragwürdige Werbekampagnen von Bundesministerien, die Beauftragung externer Berater, um für Ordnung in Behörden zu sorgen, und prangert riskante Investitionen in landeseigenen Betrieben an. Auch mit einem klassischen Schildbürgerstreich könne man aufwarten, mit einer Kreislaufbaggerung. Im Hamburger Hafen, so der Bund der Steuerzahler, werde Schlick ausgebaggert. Der werde dann einige Kilometer weiter wieder in die Elbe gekippt und komme so, früher oder später, wieder in den Hafen zurück.
In Hamburg wird heute Abend auch der Deutsche Radiopreis verliehen. Unter anderem für die beste Morgensendung, den besten Newcomer und die beste Reportage. Barbara Schöneberger moderiert die Gala, zu der Musikstars wie Sting und prominente Laudatoren erwartet werden. André Schünke war bei den Proben dabei.
Der intensive Duft von Pfeffer und Kakao liegt in der Luft im Schuppen 52 im Hamburger Hafen. Doch die Macher der Radiopreisgala haben dafür gerade keinen Gedanken übrig. Die Proben laufen. Sting wird am Abend gleich mit zwei Songs aus seinem neuen Album auf der Bühne stehen.
So, wir machen gleich den zweiten Titel von Sting. Okay, dann Achtung bitte für alle Attention.
Und während auf der Bühne weiter geprobt wird, wird davor geräumt und dekoriert. Radiopreisgeschäftsführer Thomas Rino.
Hier läuft es halt alles Hand in Hand. Während wir auf der Bühne auf- und abbauen, wird jeder Tisch eingedeckt, jede Dekoration gehängt. Draußen wird gleichzeitig der restliche rote Teppich noch verlegt. Der konnte gestern noch nicht verlegt werden, weil wenn die Leute drüber laufen, dann geht der Teppich kaputt. Insofern läuft in jeder Ecke etwas, aber so, dass keiner den anderen behindert oder die Arbeiten kollidieren.
Hinter der Bühne bereitet sich DJ Topic auf seine Probe vor. In einer eigenen Garderobe mit Kühlschrank, dunklem Teppich und schwarzen Ledersesseln.
Sieht sehr cool aus. Also generell die ganze Location ist, hat Charme auf jeden Fall in so einer alten Fabrik, ja, Lagerhalle am Hafen in Hamburg. Ist auf jeden Fall cool.
Moderator Marco Schreil wird am Abend die Laudatio für den besten Newcomer halten.
Ja, so ein bisschen Aufregung ist schon dabei, ne? Also wenn man hauptsächlich im Radio arbeitet und dann doch sieht, dass da eine große Bühne ist und dass da viele wichtige Menschen sitzen und dass da so Erwartungen sind auf einen Radiopreis im Jahr 2016, man eine Laudatio halten darf für den besten Newcomer, da geht mir schon so ein bisschen die Muffe. Also ich will es nicht vergeigen.
Nach und nach treffen inzwischen die ersten Gäste am Veranstaltungsort im Hamburger Hafen ein. 33 Radiomacher aus ganz Deutschland sind in 11 Kategorien für den Deutschen Radiopreis nominiert. Und ihre Aufregung ist förmlich mit den Händen zu greifen. Wer gewinnt, das erfährt ganz Deutschland schon in wenigen Stunden.
Und zum Schluss noch eine Eilmeldung. Die Fluggesellschaft TUI Fly streicht für morgen fast alle Flüge. 108 sind das und die müssen jetzt abgesagt werden, teilte das Unternehmen in Hannover mit. Grund dafür sind kurzfristige Krankmeldungen von Piloten und Kabinenpersonal. Wir berichten natürlich darüber. Und damit endet das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.